Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Mord, Unmoral, Perversion, Betrug, Gewalt, Unsicherheit. Es ist unmöglich, in einer solchen Gesellschaft einen intakten Glauben und ein reines Zeugnis zu bewahren, könnte man meinen. Dennoch, es gab einen Mann, der in entschiedener Gottesnachfolge diesem allen standhielt. Er lebte vor Tausenden von Jahren. Es war Henoch. Hören Sie heute aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beitze, der Missionar des Missionswerkes Mitternachtsruf in Argentinien ist, die Einleitung sowie die erste Hälfte des ersten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung gottesreichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Einleitung. Unsere Geschichte fängt dort an, wo die Geschichte vieler anderer endet, auf einem Friedhof. Während ich so zwischen den Grabsteinen umhergehe, sehe ich schöne, mit geschwungenen Buchstaben eingemeißelte Inschriften als Erinnerung und Register für die Nachkommen. Es sind darauf Namen, Geburtsdaten und Sterbedaten zu lesen, sowie jeweils der Name des Erstgeborenen. Wenn wir die Bibel lesen, lassen wir im Allgemeinen gerne 1. Mose Kapitel 5 aus, weil es sich dabei um ein Geschlechtsregister handelt. In dieser Liste, die mit Adam anfängt und mit Noah und seinen Kindern aufhört, ist alles so monoton und traurig. Immer heißt es, lebte, zeugte und starb. Es gleicht einem Spaziergang über einen Friedhof. Alles ist vom Tod gekennzeichnet. Wenn ich auf einem Friedhof bin, versuche ich anhand der Inschriften einige Aspekte aus dem Leben des Toten zu erkennen. Gewöhnlich befinden sich nur der Name, das Geburts- und Todesdatum auf dem Grabstein. Einige Inschriften zeugen von einem hohen Alter des Toten. Bei anderen erkennt man, dass ihr Leben nur sehr kurz war. Auf einigen Grabsteinen stehen liebevolle Worte, bei anderen lediglich der Name. Nur bei wenigen leuchtet hinsichtlich der ewigen Errettung des Verstorbenen ein Hoffnungsschimmer auf. Dasselbe sieht man in 1. Mose 5. Alle Inschriften sind gleich. Wir finden den Bericht von der Geburt eines Mannes, sein Alter, als er den ersten Sohn zeugte, dass er außerdem noch viele andere Kinder zeugte und das Altersjahr, in dem er starb. Das Besondere daran ist, dass die Menschen zu jener Zeit fast 1000 Jahre alt wurden. Das Durchschnittsalter betrug damals 912 Jahre. Die Bibel hebt in diesem Kapitel niemanden besonders hervor. Das Einzige, was wir von ihnen wissen, ist, dass sie lebten, Kinder zeugten und starben. Wir sehen ganz lange Leben, aber ohne wirkliche Bedeutung. Und dies ist der gemeinsame Nenner. Doch mitten in dieser traurigen Wirklichkeit leuchtet ein Licht auf. Es gleicht einer Perle von unermesslichem Wert in den dunklen Tiefen dieser Epoche. Diese Perle ist das Leben Henochs. Seine Biografie ist eine der kürzesten der Bibel. Er gehört zur 7. Generation nach Adam und war der Urgroßvater von Noah. Sein Leben finden wir auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift beschrieben. Obwohl seine Biografie so kurz ist, beinhaltet sie doch tiefe Lehren, die wir für unser Leben heute anwenden können, ja sogar anwenden sollen. Mein Gebet und Anliegen ist es, dass das Leben Henochs für uns ein Beispiel wird, dem nachzueifern wir bereit sind. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 5 die Verse 21 bis 24. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Diese Verse sind die ganze Biografie. Jedoch finden wir im Neuen Testament zwei Stellen, die sich auf Henoch beziehen. Da ja die ganze Schrift von Gott eingegeben ist, fügen wir diese Stellen noch hinzu, um ein vollständigeres Bild vom Leben dieses großen Mannes Gottes zu erhalten. In Hebräer 11, Vers 5 lesen wir, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und in Judas 14 bis 16 lesen wir: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Das ist alles, was wir über Henochs Leben wissen. Wir können etliche Eigenschaften erkennen, die sich auch in jedem Kind Gottes und treuen Christen finden lassen sollten. Henoch war ein Mann, der mit Gott wandelte, in der Heiligung lebte, standhaft blieb, sich von Gott leiten ließ, unerschütterlichen Glauben bewies, sich durch sein gutes Zeugnis auszeichnete, demütig war, Gott diente, entrückt wurde. Darüber hinaus ist Henoch ein prophetisches Bild. Wir werden uns mit jeder Eigenschaft eingehend beschäftigen, jedoch der persönlichen Anwendung für unsere Zeit besonderen Nachdruck verleihen. Kapitel 1: Henoch wandelte mit Gott. Der Satz "Henoch wandelte mit Gott" oder wie eine andere Übersetzung sagt "Henoch wandelte treu mit Gott" beinhaltet eine Vielfalt von Aspekten. Ein Aspekt von weitreichender Bedeutung. Dieses Wandeln mit Gott wird so beschrieben, als wäre es etwas ganz Normales. Ja, das Natürlichste der Welt. Aber genau dieser Punkt unterscheidet Henoch von der Gesellschaft seiner Zeit. Obwohl die in 1. Mose 5 genannten Männer fast 1000 Jahre auf dieser Welt lebten, hebt sie die Bibel in keiner Weise hervor. Sicherlich erfanden diese Menschen irgendwelche Sachen, wurden vielleicht vom Rest der Gesellschaft für eine heroische Tat gefeiert oder hatten viel Besitz. Aber alles, was sie getan hatten, blieb ohne Ewigkeitswert, wertlos vor Gott. Unsere Welt vergöttert die Menschen, die sich in der Musik, im Sport, in der Wissenschaft, in der Geschichte, auf militärischem Gebiet, in der Religion, im Geschäftsleben und so weiter auszeichnen. Manchmal haben sie Millionen von Fans. Ihre Poster schmücken die Wände in den Zimmern von Teenagern. Monumente mit ihrem Konterfei stehen in Parks und an öffentlichen Plätzen. Wallfahrten werden unternommen an Orte, wo sie wirkten. Feiertage erinnern uns an besondere Heldentaten irgendwelcher Befreier, an deren Geburtsdatum bzw. Todestag und so weiter. Aber wenn wir das alles von der göttlichen Perspektive her betrachten, auch wenn manches sehr lobenswert sein mag, wie viel davon hat wirklich Ewigkeitswert? Ist es nicht vielmehr so, dass es aus Gottes Sicht über das Leben von vielen, die von der Gesellschaft in besonderer Weise anerkannt wurden, heißt, wie einst über das Leben Belsazars: Du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Daniel 5, Vers 27. Für ihn, Belsazar, bedeuteten diese Worte Gottes damals das Gericht. Er starb noch in derselben Nacht eines gewaltsamen Todes. Jesus selbst erzählte einst die Geschichte von einem sehr reichen Mann. Sein Unternehmen funktionierte bestens. Er musste sogar seine Scheunen erweitern, um Platz für die ganze Produktion zu schaffen. Dann sprach er zu sich selbst, salopp ausgedrückt: Mann, hast du eine enorme Leistung vollbracht. Wie reich du jetzt bist. Nun kannst du dich ausruhen. Genieße das Leben. Gib dich allen Vergnügungen hin. Du hast es dir verdient. Aber noch in derselben Nacht hörte er die Stimme Gottes, die sagte in Lukas 12, Vers 20: Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? Die Anwendung des Herrn über diese Geschichte lautet: So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Lukas 12, Vers 21. Heute leben viele La Vida Loca, das verrückte Leben, wie ein lateinamerikanischer Sänger es betont. Mit anderen Worten, man muss das Leben genießen, man kann sich allen Vergnügungen hingeben, das heißt dem Egoismus und den sündigen Lüsten frönen. Aber sogar wenn wir dem Wunsch nachjagen, es im Leben zu etwas Gutem zu bringen, wird es ohne Gott vollkommen wertlos sein. Es wird einmal einen Moment geben, in dem alle unsere Werke in die gerechte und genaue Waagschale Gottes gelegt werden. Wie wird dann das Urteil ausfallen? Wird es heißen, zu leicht? Lieber Leser, liebe Leserin, welches sind die Werte in Ihrem Leben? Sind sie so vergänglich wie das Leben selbst? Wenn Sie möchten, dass Ihr Leben auch in Ewigkeit noch Bestand hat, müssen sie auf ewige Werte bauen. Der Grund dafür, dass Henochs Leben so anders war als das Leben der Menschen seiner Zeit, so dass wir heute noch von ihm reden, obwohl schon 5000 Jahre vergangen sind, ist: Henoch wandelte mit Gott. Das Wandeln mit Gott ist das, was einem Leben erst den richtigen Wert verleiht. Ja, mehr noch, erst wenn ein Mensch beginnt, den Weg mit Gott zu gehen, bekommt sein Leben Sinn. Dieser Wert wird auch bestehen bleiben, wenn alles andere vergangen und vergessen ist. Wandeln Sie mit Gott, das allein zählt in der Ewigkeit. Die Begegnung mit Gott. Um mit jemandem zu wandeln, muss man vorher eine Begegnung mit ihm gehabt haben. Wenn ich mit jemandem spazieren gehen will, muss ich mit ihm erst einen Treffpunkt vereinbaren. Vielleicht im Park, an der Straßenecke oder zu Hause. Dasselbe geschieht, wenn man mit Gott wandeln will. Es muss eine Begegnung mit ihm geben. Dies ist der tiefe Wunsch Gottes. Er gibt dem Menschen auch die Möglichkeit, diesen Weg zu finden. In Wirklichkeit ist es nämlich nicht der Mensch, der mit Gott Kontakt aufzunehmen versucht. Von Beginn der Menschheitsgeschichte an wird uns aufgezeigt, dass der Mensch sich immer wieder von Gott entfernt. Der Mensch versucht, vor Gott zu fliehen. An und für sich hört sich nur schon dieser Gedanke lächerlich an, und doch wiederholt sich immer wieder die gleiche Geschichte. Adam floh vor Gott, vor dem Plan, den Gott für sein Leben hatte. Als er in Sünde fiel, versteckte er sich und beschuldigte Eva für sein Versagen. Eva handelte nach demselben Muster und schob der Schlange die Schuld zu. Der Prophet Jona wollte den Weg nicht gehen, den Gott für ihn bestimmt hatte, und floh vor ihm. Judas und viele andere Beispiele in der Schrift zeigen uns das Gleiche. Ja, von Natur aus sind wir von Gottes Weg weit entfernt. In Römer 3, Vers 11 und 12 und Vers 15 bis 17 heißt es: Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Im Gegensatz dazu ist Gott dauernd dabei, den Menschen einzuladen, sich ihm zu nahen. Wenn wir an den Garten Eden denken, erinnern wir uns, dass es Gott war, der dem Menschen entgegenging und ihn in 1. Mose 3, Vers 9 rief: Wo bist du? Als Jesus auf Erden war, lud er die Menschen ein. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und auf der letzten Seite der Bibel finden wir die Einladung, Offenbarung 22, Vers 17 beschreibt dies: Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott redet zu den Herzen aller Menschen auf dieser Erde. Er will mit uns wandeln. Er ist es, der uns sucht, der uns einlädt. Der Weg eines jeden Menschen kreuzt sich mindestens einmal im Leben mit dem Weg Gottes. Gesegnet ist der, der sich in jenem Moment dafür entscheidet, den Weg mit Gott zu gehen. Im Buch Hiob wird uns gesagt, in Hiob 33, Vers 14 und die Verse 29 und 30, Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Gott redet auf mancherlei Weise zu uns. Es kann durch die Schöpfung geschehen, durch die Bibel, durch eine Predigt oder durch unser Gewissen, durch verschiedene Lebensumstände und vieles mehr. Henoch kannte nur die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Und vielleicht war sie es, die ihn dazu bewog, seine falschen Wege zu verlassen und von nun an den Weg mit Gott zu gehen. Er hatte die wundervollen Werke Gottes in der Welt vor der Sintflut gesehen. Vielleicht hatte er von Gottes Handeln mit Adam und Eva im Garten Eden gehört. Es ist gut möglich, dass Henoch Adam kannte, denn dieser starb erst, als Henoch schon 308 Jahre alt war. Er war sicher beeindruckt von der tiefen Liebe des Herrn, die sich in der Schöpfung offenbarte, aber auch von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit im Gericht nach dem Sündenfall. Doch selbst da zeigte sich die Liebe Gottes, indem er den Menschen einen Weg der Versöhnung zeigte. Dieser Weg führte über das Blut unschuldiger Tiere, die geopfert wurden und mit deren Fellen Gott sie bekleidete. Ein anderer Grund, weshalb Henoch sich Gott nahte, war vielleicht, dass er über den Tod nachsann. Er kannte sicher die Worte des Gerichts, die Gott zu Adam gesagt hatte, als dieser in Sünde gefallen war. 1. Mose 2, Vers 17: musst du gewisslich sterben. Obwohl noch niemand von Henochs Vorfahren eines natürlichen Todes gestorben war, ja nicht einmal Adam, stand ihm doch durch Abels Tod klar vor Augen, wie vergänglich das Leben war. Er erkannte, dass er früher oder später einmal würde sterben müssen und fragte sich darum, und was kommt danach? War er bereit, vor seinem Schöpfer zu erscheinen, der alle Menschen erschaffen hatte? Konnte er, so wie er war, vor ihn treten? Würden seine guten Werke ausreichen, um in den Himmel zu kommen? Natürlich nicht. Er musste sein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Es könnte auch sein, dass die Veränderung in Henochs Leben auf die Geburt seines Erstgeborenen zurückzuführen ist. Dieser Sohn war Methuselah, und die Bibel berichtet von ihm, dass er 969 Jahre alt wurde. Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. 1. Mose 5, Vers 21 und 22. Anhand dieser Aussage der Bibel können wir schlussfolgern, dass durch die Geburt Methuselahs irgendetwas Besonderes im Leben Henochs passiert war. Denn von diesem Zeitpunkt an begann sein Wandel mit Gott. Die ergreifendsten Momente meines Lebens waren die Geburten meiner Kinder. Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares in der Natur. Es ist ein erhabener Moment in unserer menschlichen Erfahrung, mitzuerleben, wie ein Kind, das durch die Liebe der Eltern gezeugt wurde, zur Welt kommt. Obwohl dieses Kind in gewisser Weise den Eltern ähneln wird, ist es doch ganz anders, einzigartig eben. Man sieht diese winzigen, aber perfekten kleinen Hände und Füße, den Mund, der sich öffnet, um mit dem ersten Schrei zu zeigen, dass es lebt. Den Eltern bereitet es große Erleichterung, wenn sie sehen, dass dieser kleine Körper sich durch eigene Kraft bewegt, obwohl er noch so hilfsbedürftig ist. Wir werden dadurch unweigerlich zu den Worten Davids geführt, die er in Psalm 139, die Verse 13 bis 17 an Gott richtet. Du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wir können nur tief bewegt sein, wenn wir Gottes Allmacht sehen. Er formt den Menschen im Verborgenen auf so wunderbare Weise. Die Tatsache unserer einzigartigen Erschaffung zeigt uns auch die einzigartigen und herrlichen Gedanken Gottes für unser Leben auf. Wenn Gott beim Formen unseres Körpers so viel Sorgfalt walten lässt und die Welt, in der wir leben sollen, in seiner Weisheit so wunderbar gemacht hat, wie herrlich muss dann erst sein Plan für unser Leben sein? Gegenüber dieser wunderbaren und tiefen Erkenntnis können wir nur ins Gebet des Psalmisten einstimmen, aus Psalm 139, die Verse 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Gottes Wort nennt den Grund nicht, der die Veränderung in Henochs Leben hervorrief. Vielleicht waren es auch mehrere Gründe, aber das Wichtigste war, dass Henoch das Reden Gottes hörte. Wie oft hat Gott sie schon eingeladen, den Weg mit ihm zu gehen? Wie oft hat er sie gerufen, vielleicht durch einen anderen Menschen, durch sein Wort, einen Unfall, Krankheit oder durch die Stimme ihres Gewissens? Vielleicht wurden sie von der Schönheit und Vollkommenheit der Schöpfung Gottes beeindruckt. Vielleicht plagt sie auch die Angst, und sie sind nicht bereit, der Wirklichkeit des Todes entgegenzutreten. Wollen sie Gottes Ruf immer noch gleichgültig verhallen lassen? Die Bibel sagt ganz klar, dass es nur zwei Wege gibt, auf denen sich die Menschen dieser Welt befinden. Der eine Weg ist der breite, auf dem sehr viele gehen. Dort kann man scheinbar machen, was man will, allen möglichen Lüsten und Begierden folgen und so tun, als existiere Gott nicht. Sie müssen allerdings bedenken, dass dieser Weg sie direkt in die Hölle, in die ewige Verdammnis führt. Aber Gott sei Dank gibt es noch den sogenannten schmalen Weg. Auf diesem Weg befinden sich nur wenige. Doch das Wichtige daran ist, dass er sie in den Himmel führt, in die Gegenwart Gottes. Dieser Weg ist Jesus Christus, denn er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt auch in Johannes 10, Vers 9, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Anders ausgedrückt, um mit Gott zu wandeln, wie Henoch es tat, müssen sie durch die Tür eingehen, die Jesus ist, und auf dem Weg wandeln, der Jesus ist. Wenn Sie diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, sollten Sie es jetzt tun. Verschieben Sie es nicht. Sie wissen nicht, ob morgen noch Zeit ist oder ob Sie morgen noch am Leben sind. Der Tod ist heute genauso real wie zur Zeit Henochs. Im Gegenteil, heute kommt er noch viel schneller, denn unser Leben ist etwa 10-mal kürzer als damals. Wenn Sie heute sterben müssten, wären Sie bereit, vor Gott zu erscheinen? Mose, der große Mann Gottes, hinterließ uns einen weisen Rat, als er Gott bat in Psalm 90, Vers 12, Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Der Mensch trifft für viele Dinge Vorsorge, aber nur wenige beziehen den Tod in ihre Rechnung mit ein. Es muss uns aber bewusst sein, dass das einzig Sichere im Leben der Tod ist. Er wird unweigerlich eines Tages an unsere Tür klopfen. Römer 9, Vers 27 sagt, So gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Römer 6, Vers 23 sagt uns, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Haben wir schon Vorbereitungen getroffen für die Ewigkeit? Ist Ihre Seele schon erlöst? Eine solche Entscheidung ist von größter Wichtigkeit. Denn in Johannes 3, Vers 36 lesen wir, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt eine Geschichte von einem zum Tode Verurteilten. Als er geköpft werden sollte, fragte ihn der Fürst, ob er noch einen letzten Wunsch habe. Der Verurteilte bat darum, noch einen Becher Wasser trinken zu dürfen. Als man es ihm brachte, zitterte er so stark, dass er den Becher nicht zum Mund führen konnte. Der Fürst sagte, er solle nur ruhig werden, denn das Urteil würde nicht vollstreckt, bis er das Wasser aus dem Becher getrunken habe. Der Mann, vertrauend auf die Worte des Fürsten, schüttete schnell das Wasser auf die Erde, wo es sofort versickerte. Da er das Wasser nun nicht mehr trinken konnte und der Fürst sein Wort gegeben hatte, wurde das Urteil nicht vollstreckt. Das zeigt, was der König der Könige uns anbietet. Sie können jetzt, in diesem Moment, erlöst werden, wenn Sie seinem Wort glauben. Jesus Christus bietet Ihnen das Wasser des Lebens umsonst. Sie müssen es nur annehmen. Wenn Sie dem Herrn Ihre Sünden bekennen, ihn um Vergebung bitten und ihn bitten, in Ihr Leben zu kommen, wird er Ihr Heiland. Gott lädt Sie immer noch ein. In Sprüche 23, Vers 26 lesen wir, Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Wenn Sie das tun, werden Sie es niemals bereuen. Es bedeutet für Sie, ewiges Leben zu haben. Mein Gebet ist es, dass sich Ihr Weg nicht nur mit dem Weg Gottes kreuzt, sondern dass sein Weg und Ihr Weg von nun an derselbe ist und bleibt. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den wir betrachten sollten, nämlich die Rückkehr zum Weg des Herrn. Es gibt Christen, die einmal einen guten Anfang auf dem Weg des Herrn gemacht, sich dann aber von ihm entfernt haben. Wir finden solch eine traurige Wirklichkeit im Leben Abrahams. Er hatte der Stimme Gottes gehorcht und befand sich im verheißenen Land. Er zog in diesem Land umher und überall, wo er seine Zelte aufschlug, baute er auch einen Altar für den Herrn. Das heißt, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Aber als eine große Hungersnot über Kanaan kam, zog er nach Ägypten. Damit folgte er einer logisch-menschlichen Denkweise. Dabei bedachte er aber nicht, dass er den Platz verließ, den Gott für ihn bestimmt hatte. In dieser Situation bat er den Herrn nicht um Weisung und richtete in Ägypten auch keinen Altar auf. Er hatte die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Die Folge der verlorenen Gemeinschaft mit dem Herrn war Ungehorsam. Durch Ungehorsam kam die Angst, durch die Angst die Lüge. Aus Angst, die Ägypter könnten ihm etwas antun, gab er Sarai, seine Frau, als seine Schwester aus. Der Pharao wollte sie wegen ihrer Schönheit auch gleich zur Frau nehmen. Und hätte Gott nicht eingegriffen, wäre Sarai tatsächlich entehrt worden. Abraham musste seinen Fehler eingestehen. Zudem musste er den Weg wieder zurückgehen bis an den Ort, wo er den letzten Altar aufgerichtet und das letzte Mal Gemeinschaft mit Gott gehabt hatte. Wir lesen in 1. Mose 13, die Verse 3 bis 4. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negerfer bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abram rief dort den Namen des Herrn an. Es gibt so viele Gläubige, die beklagen, was sie verloren haben. Vielleicht erinnern sie sich daran, welch schöne und tiefe Gemeinschaft sie am Anfang ihres Glaubensweges mit Jesus hatten, wie sie beim Bibelstudium gesegnet wurden, an die wunderbaren Versammlungen, ja vielleicht sogar an Aufgaben, die sie im Reich Gottes übernommen hatten. Der Gemeinde zu Ephesus musste der Herr in Offenbarung 2, Vers 4 sagen: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das Wort verlassen bedeutet nicht irgendetwas vergessen, sondern willentlich verlassen. Man kommt nicht einfach so vom Weg des Herrn ab, sondern man verlässt ihn willentlich. Niemand fällt in Sünde, weil die Anfechtung zu stark ist. Man sucht sich den Weg der Sünde selbst. Und wenn dann die Anfechtung kommt, fällt man natürlich. Und was sagt der Herr nun zu dieser Gemeinde? In Offenbarung 2, Vers 5 lesen wir: Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Was werden sie tun? Kehren sie um. Trauern Sie nicht alten Zeiten nach. Denken Sie nicht daran, wie es früher war, sondern kommen Sie zurück. Gott hat seinem Volk einst durch Jeremia sagen lassen, in Jeremia 6, Vers 16, So spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hoffentlich gleicht ihre Reaktion nicht derjenigen der damaligen Israeliten. Wir lesen in Jeremia 6, Vers 16, Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Sind Sie jemals in einen falschen Zug gestiegen und in die verkehrte Richtung gefahren? Vielleicht fuhr er ja eine Zeit lang dieselbe Strecke wie der richtige Zug. Aber plötzlich wurde alles fremd. Als sie den Fehler bemerkten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu dem Punkt zurückzukehren, wo sich die Wege teilten, und dann in den richtigen Zug umzusteigen. So erging es Abraham, und das ist es auch, was sie tun müssen, wenn sie sich nicht auf dem Weg befinden, den Gott für sie bestimmt hat. Gott wartet auf dieses Wiedersehen. Der große König David kam, nachdem er so schwer gefehlt hatte, reuig vor Gott und durfte erfahren, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Psalm 51, Vers 19. Und so blieb er trotz seines Versagens weiterhin der Mann nach dem Herzen Gottes. Deshalb kehren Sie um. Der Herr will ganz neu mit Ihnen beginnen und mit Ihnen wandeln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen, hörten Sie soeben die Einleitung sowie die erste Hälfte des ersten Kapitels aus dem Buch Henoch, Reflexion ins 21. Jahrhundert von Stefan Beize.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.mitternachtsruf.ch. rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.